Kennen Sie das auch? Chronisch übermüdet, trotz langem Schlaf, einfach müde, nach dem Mittagessen müde und egal was man tut, man ruht sich aus und macht gar nicht so viel, aber man ist trotzdem müde. Das ist heute das Thema bei unserem Podcast, nämlich die 7 wahren Gründe für chronische Erschöpfung. Und darüber sprechen wir heute bei unserem Podcast mit Dr. Schwarzel, nämlich beim Gesundwerden und Gesundbleiben Podcast. Und los geht's!
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesundwerden, Gesundbleiben bei Dr. Schwarzel. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, deswegen sprechen wir heute über chronische Erschöpfung, also die 7 wahren Gründe, warum ihr da draußen ständig müde seid. Und deswegen habe ich auch wieder Dr. Schwarzel hier, natürlich von unserem Podcast, ne? Gesund werden, gesund bleiben von Dr. Schwarzel. Und du bist ja absoluter Experte auch in dem Bereich, weil du hast ja wirklich tausende Patienten gesehen, die diese chronische Müdigkeit einfach haben. Und chronische Erschöpfung ist, ich würde mal sagen, es betrifft nicht jeden, aber ich würde sagen jeden zweiten. Und vor allen Dingen mit zunehmendem Alter betrifft es dann auch fast jeden und keiner merkt das so richtig. Und deswegen lass uns da mal in das Thema einsteigen, aufklären vor allen Dingen, was ist chronische Erschöpfung, woran merkt man das und dann auch besprechen, wie man das Ganze lösen kann.
Unbedingt, also hast du wieder auf den Punkt gebracht. Wir sagen dazu, es ist eine der Top-Hausarztdiagnosen. Top-Hausarztdiagnosen sind die Diagnosen, warum die Leute halt hauptsächlich zum Hausarzt gehen, wie zum Beispiel Rückenschmerz und so weiter. Das Problem ist, dass man sehr oft dem Patienten Unrecht tut und sagt, ja, das ist die Frühjahrsmüdigkeit oder die Herbstmüdigkeit oder stellen sich nicht so an. Das ist die Psyche und sehr oft liegen aber andere Sachen dahinter. Und das werden wir heute ein bisschen diskutieren, ein bisschen besprechen. Natürlich die Leute, die Zuhörer draußen aufklären, dass wir sagen, also was sind die Anzeichen, was kann man machen, was wären so die Schritte in der Diagnostik und was steckt oft dahinter und was wird oft übersehen. Es ist sehr oft so, dass natürlich mit der Standarddiagnostik schon ganz gut abgeklärt wird, aber sehr oft ist halt dann der Fehler im Detail nochmal ein, zwei Level tiefer.
Ja, glaube ich. Was ist denn so der Hauptunterschied zwischen dieser normalen Müdigkeit? Ich meine, man ist auch mal einfach normal müde und einer chronischen Erschöpfung oder einer chronischen Müdigkeit. Besonders, wenn wir mal morgens machen. Ich meine, es gibt genug, die stehen morgens auf, sind ein bisschen müde, haben vielleicht auch ein bisschen schlecht geschlafen oder sowas. Ja. Aber wo ist dieser Unterschied?
Ja, also das ist genau der Knackpunkt. Wir haben ja diesen Podcast gemacht zum Thema Schlaf. Da ging es ja um, wie lange man wach bleiben kann.
Ganz spannend. Der ist außerdem sensationell. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dieser Schlaf-Podcast, der ist so gut. Das könnt ihr heute Nacht umsetzen.
Hat Spaß gemacht,
ja. Aber da sind Tipps drin, die könnt ihr heute Nacht umsetzen, um besser zu schlafen.
Und also es gibt ja diese akute Müdigkeit, wo zum Beispiel die jungen Eltern sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie Neugeborenes oder ein Kind, was mich wach hält oder der Hundewelpe, der Neue. Oder wenn man irgendwie Jetlag hat, mal ein, zwei Nächte. Das sind die Sachen, die eher akut sind, zeitlich begrenzt. 2, 3 Tage, jeder kennt es. Oder man ist irgendwie spät ins Bett gegangen, musste früh aufstehen. Also das unterscheiden wir von einer Erschöpfung, eine chronische Erschöpfung. Da geht es dann schon eher so in Bereiche, dass die Leute trotz einer langen Nachtphase, trotz einer langen Schlafphase in der Früh nicht aus dem Bett kommen. Es wird oft dargestellt wie so eine bleierne Müdigkeit. Die Leute sagen, also ich schaff's nicht raus, ich fühle mich komplett schwer. Ich habe auch eine Lustlosigkeit dabei, Stimmungsschwankungen auch, einfach eine komplette Erschöpfung, so wie beim Handy, der Akku leer ist, sagen die Leute, also mein Akku ist leer, ich bin völlig fertig, ich kann nicht mehr, so wird's oft beschrieben. Und dann ist es natürlich wie so oft immer sehr wichtig, dass man eine genaue Anamnese macht. Das bedeutet, dass man Patienten fragt, wie lang ist es, wie sind ihre Schlafphasen, was gab's besonders, gibt's irgendwelche besonderen Ereignisse, machen sie sich Sorgen vielleicht auch. Und durch diese genaue Anamnese kann man das dann schon ein bisschen bahnen, die Untersuchung, dass man dann der Sache auf die Schliche kommt.
Das bedeutet also, wenn ich jetzt keine äußeren Faktoren habe, wie kleines Kind oder gerade eine Jetlag-Reise oder die harte Partynacht hinter mir und ich habe jeden Morgen, obwohl ich, sagen wir mal, zwischen 7 und 9 Stunden schlafe, trotzdem müde, dann könnte es chronische Erschöpfung sein, chronische Müdigkeit. Und dann sollte ich das auf jeden Fall mal abklären,
oder? Absolut. Das ist wichtig, dass man es abklärt. Und es ist auch gut, wenn man es abklärt, weil wir ja die Spezialisten sind, um solchen Sachen ursächlich auf den Grund zu gehen. Dass wir wirklich sagen, was ist die Ursache und wie würde dann die Therapie ausschauen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht symptomatisch behandelt. Symptomatisch wäre Müdigkeit. Okay, dann trinken es 3 Espresso in der Früh. Ja. Da haben wir ja dann wieder ein Thema, wie wir gelernt haben.
Nur kurz, ne?
Richtig, genau, nur kurz. Und das ist natürlich das Problem, ist auch ein Warnzeichen vom Körper. Ja. Wie wenn Sauerstoffmangel ist und wir dann einen Atemreflex haben oder gähnen, ist chronische Müdigkeit, Erschöpfung auch ein Warnzeichen, auf das wir hören sollten. Und man kann eigentlich in 99% der Fälle was machen. Und das ist eben das Tolle, dass wir uns da gut auskennen und da den Sachen auf den Grund gehen und dann den Leuten sehr gut helfen können.
Jetzt würden ja die meisten erstmal auf die Standardfälle gehen. Ich sag mal so, der Klassiker ist die Schilddrüse, dass man sich die Schilddrüsenwerte anschaut, Schilddrüsenunterfunktion vielleicht, auch immer so der Culprit, ne? Also immer der Verdächtige beim Bereich chronischer Müdigkeit,
ja, ja.
Vielleicht eine Unterfunktion oder Eisenmangel. Weil ja. Das ist ja auch so, auch besonders bei Frauen in dem Fall,
ja.
Durchaus unter Eisenmangel leiden, haben wir auch einen Podcast zu, sollte man sich auch unbedingt anhören.
Ja.
Das sind so die Klassiker. Aber das Problem ist ja, das sind ja nur zwei Werte und es gibt ja viel, viel mehr Gründe wegen chronischer Erschöpfung. Und deswegen, die beiden Werte reichen nicht aus, nur anzuschauen.
Das ist genau der Punkt. Also wir als die Ultraspezialisten haben ja dann oft Patienten, die schon bei zwei, drei Ärzten waren, beim Schilddrüsenspezialist, beim Hausarzt und so weiter. Das ist schon ein größerer Bereich abgeklopft. Vielleicht sogar auch schon mal mit einem Psychologen gesprochen, der da ein bisschen schaut in Richtung Burnout oder Depression. Das sind auch die Übergänge nahtlos oder fließend. Und die Leute kommen dann zu uns, die sagen, ich habe viel schon probiert, Eisen ist schon gecheckt worden, Schilddrüse gecheckt worden, zwei, drei andere Sachen und es ist immer noch so. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man den Patienten zuhört, mit den Patienten redet und sagt, okay, wie schaut's aus? Ist es wirklich in der Früh? Ist es auch teilweise am Nachmittag, zum Beispiel irgendwie um 5 Uhr, um 6 Uhr? Ist es so, dass wenn sie aus der Arbeit kommen um 8, 9 Uhr abends, dass sie sich dann auf die Couch legen und wie paniert platt sind? Oder ist es zum Beispiel auch nach dem Essen? Wir haben viele Patienten, die sagen, nach dem Essen bin ich wie in der Narkose. Ja, das ist ja diese Postessensnarkose, was wir kennen und wie ist die genaue Anamnese und dann schauen wir uns an mit den Patienten, was wurde schon gemacht. Oft nehmen die ein Blutbild mit, haben vielleicht 5, 6 Werte schon mal gemacht und dann schauen wir, gut, ist die Schilddrüse, da hat der Thomas Platzer ja einen wunderbaren Schilddrüsen-Podcast gemacht, Schildkröte, weil wir gerade die Turtle Foundation-Aktion hatten,
cool,
kommt dann auch nochmal, weil es auf YouTube, also den Schilddrüsen-Podcast. Und wurden alle Werte gemacht, alle 6, 7 Schilddrüsenwerte oder nur das TSH, FT3 oder FT4, sind die Autoantikörper angeschaut worden, wie schaut es da aus? Und diese Sachen checken wir mit dem Patienten, gehen es durch, gucken nochmal ganz genau in einem Gespräch, dass wir versuchen, da die entscheidenden, für uns entscheidenden Keywords rauszukitzeln, dass wir sagen, okay, das ist nach dem Essen oder das ist immer abends um 18 Uhr oder immer am Sonntag oder immer am Dienstag, je nachdem. Und dann ist eben der Knackpunkt, dass man dann nochmal in die Tiefe geht mit diesen Spezialwerten, dass man schaut, okay, gibt es Nahrungsintoleranzen, gibt es Mängel an den Mikronährstoffen, haben wir vielleicht Mitochondrienproblem, da werden wir nachher noch drauf eingehen, haben wir ein Thema mit der Nebennierenrinde, haben wir ein Thema mit Schlaf oder Stresshormonen und so und da kann man dann wirklich im Detail rausfinden, woran es liegt. Oft ist es auch wir sagen dazu, psychovegetative Nervensystem, also quasi eine Dysbalance zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Da wird der Ferdinand auch nochmal was zu beitragen zu dem Thema. Und mit diesen Tools können wir dann sehr genau nachschauen, was ist die Ursache und würden dann eben nicht mit 3 Espresso am Morgen behandeln, sondern wirklich mit einer ursächlichen Therapie, die das Problem an der Wurzel greift und dann die Patienten schnell wieder besser werden lässt.
Was du gerade sehr Spannendes gesagt hast, ist, dass auch wirklich die Anamnese so wichtig ist. Also auch die, wann was gemacht wurde, wann auch welche Werte gemessen wurden. Zum Beispiel heute Morgen, ich war ja bei euch auch in der Praxis und da haben wir ein bisschen mehr über das Stresshormon Cortisol gesprochen. Und da haben wir ein bisschen Werte verglichen. Auch, das ist immer schön bei euch. Man sieht halt schön die Historie der Werte, wenn man länger bei euch ist. Und da war es ganz spannend. Da haben wir geschaut, wann wir das Cortisol gemessen haben, weil das Cortisol natürlich einem morgens auch hilft, in die Gänge zu kommen. Ja, obwohl es ein Stresshormon ist, wo so ein bisschen den Kick gibt. Und dann ist es nämlich sehr spannend, wann wurde das Cortisol gemessen? Weil nämlich ein Cortisol am Nachmittag hat einen ganz anderen Wert als ein Cortisol am Morgen, aber kann auch mit chronischer Erschöpfung zusammenhängen. Und auf jeden Fall Indikator. Also deswegen, das ist ganz, ganz wichtig bei einer Anamnese, da auch die Sachen mitzubringen, auch dann richtig zu messen. Und deswegen macht es auch Sinn, ne, bei euch einfach da, ihr könnt ja alle Werte messen, das ist ja das Coole.
Ja, daran. Und das ist ja das Tolle bei dir, du hast ja auch schon eine Wahnsinnswandlung hingemacht im Bereich Wissen und Knowledge und Know-how. Also es ist wirklich erstaunlich. Du könntest wahrscheinlich einen Mediziner-Aufnahmetest aus dem Stegreif schreiben und bestehen. Es ist genau wie du sagst, also es gibt nicht nur die Referenzwerte, also die Bereiche, die man erkennen muss, was ist denn wirklich ein guter Bereich. Haben wir ja beim Eisen oder beim B12 drüber gesprochen, sondern muss auch wissen, also wann am Tag wird es gemessen. Und wie uns ja Loriot damals schon mit der Geschichte mit dem Frühstücksei erzählt hat, sind die Ehestreitsituationen meistens am Frühstückstisch. Warum? Weil eben Stresshormon am höchsten ist. Mhm. Und wir sprechen da eben von einer zirkadianen Rhythmik. Also das bedeutet, dass wir quasi am Tag, wie auch die Körperkerntemperatur oder andere Stoffe, Testosteronspiegel zum Beispiel, haben wir eine Tagesrhythmik. Also nicht nur eine Wochen-, Jahres-, Monatsrhythmik, sondern eine Tagesrhythmik. Und da ist es eben so, dass man genau guckt, wann misst man den Cortisolwert. Wir machen dann oft das so, dass wir einfach dem Patienten schon 4-5 kleine Röhrchen mitgeben, wo er dann quasi eine Speichelprobe macht an 5-6 Stellen des Tages. Cool. Und dann sehen wir für jede Uhrzeit 8 Uhr, 10 Uhr, 12, 14, 16, 18 Uhr eben, wie ist der Tagesverlauf. Ähnlich muss man sich vorstellen, wie wenn man krank ist. Früher hat man eine Tagestemperaturkurve gemacht, hat man jede Stunde Temperatur gemessen und hat dann aufgeschrieben 36,8, 37,1 und so weiter, um zu gucken, haben wir abends einen Fieberanstieg oder wie ist es in der Nacht, und hat dann aus diesen Fieberkurven sehr tolle Rückschlüsse ziehen können. Und genauso machen wir es mit in diesem Fall Cortisol zum Beispiel.
Ja, ja, mega cool. Jetzt gehen wir mal auf die 7 wahren Gründe für chronische Erschöpfung ein. Ja. Der erste Grund, Mikronährstoffmangel. Ja. Haben wir gerade schon ein bisschen angeschnitten.
Ja.
Welche Rolle spielen denn Ferritin, die B-Vitamine, Magnesium und jetzt vor allem auch Q10, ne? Sehr, sehr interessant, das Mittel oder der Stoff. Und warum bleiben solche Mängel vor allem bei dieser Standarddiagnostik, die man normalerweise auch bekommt, wenn man einfach nur wenn man einen Standardblutbild macht, eigentlich unentdeckt?
Ja, das ist genau der Punkt eben. Also wenn die Patienten zum Hausarzt gehen, dann ist eben, sagen wir mal, bei 40-50% Thema D-Vitaminmangel oder Schilddrüsenunterfunktion oder Eisenmangel, wobei es beim Eisenmangel, haben wir auch im Podcast gehört, nochmal ein paar Werte mehr gibt, die spannend sind. Uns geht es ja um die Leute, die nicht gut abgedeckt sind, die nicht sich gut aufgehoben fühlen durch diese Standardwerte, die vielleicht noch Fragen haben oder eine Lücke, dass eben noch nicht rausgefunden wurde, was das Thema ist. Und da setzen wir an und wir können eben dann ganz genau messen. Wir messen zum Beispiel die Aminosäuren L-Carnitin. Also wenn wir Patienten haben, die vegetarisch, vegan unterwegs sind, ist das oft ein Thema. Das ist eine Aminosäure, die wichtig ist. Wir messen natürlich Folsäure, wir messen die B-Vitamine, nicht nur B12, sondern auch B1 oder B6. Wir messen natürlich den Vitamin-D-Spiegel, die immer Speichereisen, Ferritin, natürlich dann auch Transferin, Sättigung, Eisen. Wir messen natürlich Q10. Q10 als wichtiger Parameter für die Mitochondrienfunktion. Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zelle quasi. Ja. Die ATP, also den Energielieferant sozusagen, liefern. Und da kann man auch sehen, hat der Patient eine Mitochondriopathie eben, also ist es ein Mitochondrienproblem, ist es ein Folsäureproblem, ist es ein Zink, Mangan, Kupfer, Molybdenproblem, das sind diese Spurenelemente, die eben wichtig sind als Kofaktoren, dass der Körper eben Energie produzieren kann. Und das können wir sehr, sehr genau messen. Und anhand der Mikronährstoffe, dein erster Punkt, hat man dann schon eine der möglichen Ursachen sehr, sehr gut ausgeschlossen und tut sich insgesamt auch was Gutes, weil natürlich Immunsystem besser funktioniert, die Blutbildung besser funktioniert, viele Neurotransmitter besser funktionieren. Also wir können es nur jedem empfehlen, einmal im Jahr eine Vollblutanalyse zu machen, um zu sehen, wo stehe ich, wie sind meine Stats und was kann ich verbessern.
Ja, und dann, das Coole ist ja, dann wissen wir einmal, wo wir stehen und wissen, wo eventuell Lücken sind durch die Ernährung.
Ja.
Das kann man kann gar nicht sich so voll ernähren, dass man das alles macht, dass man alle Nährstoffe bekommt, die man braucht. Und dann wird halt mit Supplements gearbeitet oder Mikronährstoffen vor allen Dingen, um das wieder aufzufüllen. Ne?
Ja.
Und das funktioniert echt sehr, sehr gut. Ich muss sagen, vor allen Dingen Thema ATP, Q10, merke ich immer sehr, sehr gute Erfolge. Also merke ich richtig, wie die Energie wieder zurückkommt. Ja. Und teste es auch gerne mal AB so, dass ich mal, funktioniert nicht am Tag, aber mehrere Monate das dann mal nicht nehme und dann wieder nehme und ich merke richtig einen Unterschied. Ja. Aber das ist immer die Frage, die ich auch oft bekomme. Ja. Du nimmst ganz viele Supplements und Mikronährstoffe, die sehr stark angepasst sind für dich, aber bringt es denn überhaupt?
Ja,
Ja. Ich kann sagen, ja, also es ist, wenn es ja individuell abgestimmt ist, bringt es ja auf jeden Fall
was. Und das ist genau, was wir sehen. Also, dass wir die Patienten, wenn wir die dann in einem halben Jahr oder Jahr nochmal bei uns haben und eben die Sachen, die niedrig waren, nochmal kontrollieren, dann ist ja das Tolle, dass wir den Patienten sagen, schauen Sie her, diese drei Stoffe waren niedrig. Wir hätten Ihnen empfohlen, machen Sie mal 4 Wochen täglich eine Tablette, dann eine Erhaltungsdosis, einfach eine Tablette die Woche. Und dann kommen die ein Jahr später und haben 4, 5 Sachen, die eigentlich chronisch immer niedrig waren, ausgemerzt und wissen einfach nicht nur, Mensch, ich muss mein Vitamin D im Winter nehmen, sondern ich muss 2x im Jahr eine Woche QC nehmen und dann einmal in der Woche eine Tablette und dann habe ich meinen Spiegel die nächsten 50 Jahre im, nicht nur Soll, sondern im Optimum. Und das ist ganz, ganz toll, weil man wirklich sehr viel über sich lernt und das im Handumdrehen umstellt.
Ja, total beeindruckend. Kommen wir zu Grund 2, hormonelle Disbalancen. Und zwar wie, wir haben schon Schilddrüse ein bisschen besprochen, aber wie beeinflussen Schilddrüse neben Nieren und Geschlechtshormone die körperliche und seelische Erschöpfungssymptome? Also wie hängt das alles zusammen? Und gibt es bestimmte Hormonwerte, die besonders bei chronischer Erschöpfung immer zu überprüfen sind?
Ja, also auch hier wieder natürlich ganz wichtig, die genaue Anamnese, dass man mit den Leuten redet. Haben wir jetzt Frauen im Alter, wo vielleicht schon die Wechseljahre in Frage kommen, die es natürlich auch beim Mann gibt. Auch der Mann macht in einer leichten Form Wechseljahre. Ist da schon mal nachgeschaut worden, also FSH, Testosteron, SHBG, DHEA zum Beispiel, dementsprechend auch äquivalent. Bei der Frau ist die Schilddrüse wirklich vollumfänglich abgeklärt worden. Das sind ja auch Hormone, die Schilddrüsenhormone. Ja. Dann natürlich die Stresshormone. Also wir können, wie gesagt, sehr gut messen. Hypophyse, Nebennierenrinde, ACTH, Cortisol. Da muss man immer unterscheiden. Es gibt wirklich ein schweres Krankheitsbild der Nebennierenrindeninsuffizienz. Das fällt dann eher in den Bereich der Endokrinologie. Aber sehr oft ist es eben so ein leichter, grenzwertiger Befund, dass wir einfach eine Erschöpfung haben der Nebenniere, ähnlich wie zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, wenn sie die ganze Zeit gepusht wird, Insulin produzieren muss, immer mehr, dann geht sie irgendwann in die Knie. Ähnlich ist es bei der Nebenniere auch, die ja Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol produziert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben schaut, habe ich einen Patienten, der ist 30, habe ich eine Dame mit der Ende 50, was habe ich für einen Typen vor mir, was ist geguckt worden und dann ergänzen wir eben und auch im Bereich Hormone, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
Und dann so eine Nebenniere und auch so eine Bauchspeicheldrüse, die kann man aber auch dann wieder entlasten, ne? Dass die halt dann nicht mehr so hart arbeiten muss, oder?
Ja, absolut. Das ist bei der Nebenniere ganz interessant. Wir können auch im Urin die Metabolite messen, Adrenalin, Noradrenalin, also die quasi Stresshormone. Und auch Cortisole und auch dann die Aminosäuren-Vorstufen. Wir können Serotonin messen mittlerweile, also das Glückshormon sozusagen, was ja dann später umgewandelt wird in Melatonin. Ja. Und wenn ein Serotoninmangel vorliegt, dann wäre mal zu überlegen, ob man nicht die Aminosäure gibt, aus der Körper Serotonin produziert, also 5-Hydroxytryptophan.
HTP5,
ja. Genau, 5-HTP, genau. Oder genau.
Ja, genau.
Und dann haben wir da eben das schon wieder aufgefüllt. Und das ist halt sehr, sehr individuell. Und je maßgeschneidert man es messen kann und je besser man es messen kann, je individueller, desto eine bessere Therapie gibt es für den Patienten. Und es hilft wirklich brutal gut.
Finde ich total spannend, weil das Thema Hormone ist sicherlich für die meisten, also wenn man mal so übergeordnet schaut, Supplements und Mikronährstoffe, das ist sicherlich was, wo man sehr greifbar, da gibt es das Vitamin D, da gibt es das Vitamin A, gibt es Vitamin B. Aber Hormone ist sicherlich noch ein Thema, was nicht so greifbar ist, weil die doch auch sehr interaktiv sind miteinander. Ne? Ja. Also so ein Cortisol drückt dann doch irgendwas, andere Funktionen absolut stark runter. Ja. Testosteron bestärkt andere Funktionen im Körper. Deswegen, ich glaube, muss man auch verstehen, wie das alles in Kombination hängen.
Ist super komplex, aber dafür sind wir da. Und wenn der Patient sagt, Mensch, ich will mich da ein bisschen reinfummeln, will ein bisschen experimentieren, will 2-3 Mal messen, dann unterstützen wir ihn natürlich gerne. Und ansonsten, wenn er sagt, nee, das traue ich lieber den Profis, dann natürlich auch. Aber wichtig ist, dass man es sich halt anschaut.
Ja, total gut. Kommen wir zu Grund 3. Vegetatives Nervensystem, was aus der Balance ist. Und zwar, wie wirkt sich da die Disbalance zwischen Sympathikus und Parasympathikus auf die Energie, Schlaf und Erholung aus? Mhm. Wichtiger Punkt natürlich da auch das Thema HRV, also Heart Rate Variability. Und welche Methoden nutzt ihr, um diese Balance zu messen und vor allem dann wieder die Balance herzustellen, wenn man gemessen hat, dass sie nicht mehr da ist?
Also die Herzratenvariabilität, ein super, super Verfahren. Viele kennen das vom Ring oder von der Variable, wo man quasi einen Standardwert schon ganz gut abbilden kann. Wir haben da im Endeffekt die Profimessung. Also wir machen ähnlich wie ein EKG 5-6 Elektroden, die wir aufkleben, machen eine Messung über 24 Stunden und sehen dann eben, wie viele Phasen, wie viele Zeit am Tag ist dieser Patient unter einer Sympathikotonenwirkung, also unter einer Anspannung, alles was Adrenalin ausschüttet, was uns quasi Kampf- oder Fluchtsituation macht, Stress im weitesten Sinne. Da sind aber jetzt nicht gemeint die Hormone. Die Hormone sind ja stoffliche Substanzen, die ins Blut oder ins Interstitium abgegeben werden, also Transmitter, sondern da geht es so ein bisschen mehr um die Elektronik, also das Nervensystem. Und das quasi steuert Anspannung, Kampf, Stress, Fluchtsituation und dann eben über den Parasympathikus später die Entspannung. Und das ist ein ganz wichtiges Wechselspiel auch, dass wir klar Anspannung, Excitement, Stress brauchen, um zu funktionieren tagsüber. Aber wir müssen auch immer gegensteuern, es ist wie ein Pendel.
Ja.
Und das können wir sehr, sehr gut messen, sehr genau messen und sehen dann für die einzelnen Phasen am Tag, okay, da hat der Patient wirklich geschafft, 5 Minuten mal runterzukommen, er hat während der Arbeitsfenster aufgemacht, hat 5 Minuten Atemübungen gemacht, hat vielleicht mal kurz meditiert, hat sich kurz entspannt und das ist ganz, ganz wichtig. Viele Leute denken, sie entspannen sich und denken, ja, jetzt schaue ich Fernsehen, jetzt komme ich runter oder dann macht das oder das und entspannen nicht wirklich. Mhm. Und das ist immer ganz lustig, wenn wir dann die Leute verkabeln und dann bei den Männern die gestressten Manager, die dann sagen, ja, meine Frau hat gesagt, ich muss jetzt Yoga machen oder ich soll ins Pilates gehen, es nervt mich total. Und wir machen dann eine Messung und sagen, ja, schau mal, das war wirklich ein totaler Krampf, weil du dich noch mal mehr angespannt hast. Mach das nicht, sondern lies ein Buch oder mach Bauchatmung. Das ist ja wieder genau das, dass man versucht herauszufinden, was hilft diesen Patienten am besten. Und deswegen bekommen die von uns immer ein bisschen Hausaufgaben, dass wir sagen, tu 5 Minuten atmen, mach 5 Minuten mal Füße hochlegen, tu 5 Minuten Fernseh schauen, lies ein Buch, mach progressive Muskelentspannung. Und dann sehen wir in dieser Messung, Mensch, schau mal her, mit dieser Sache hast du 80, 100, 150% mehr rausgeholt als bei den anderen Sachen. Versuch das zu integrieren und du kannst das so schnell, so gut ausbalancieren. Du musst den Patienten nur zeigen und sie mal spüren lassen auch. Du kannst das Gerät auch dranhängen, kannst dann Atemübungen machen und kannst es trainieren. Ja, wenn du sagst, ich muss mich entspannen, geht es natürlich nicht. Aber wenn du am PC das Level deiner Anspannung mal siehst und dann siehst, boah, Wahnsinn, also egal was ich mache jetzt so, atme dreimal tief und es rührt sich nichts. Und dann macht man mal unter Anleitung Biofeedback. Ne? Also man lernt über den Körper, wie kann ich mich wirklich entspannen und sieht das, dann kann man das trainieren. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, das den Leuten mal zu zeigen. Und das ist ein Wundermittel oder eine Wunderwaffe, die wir sehr gerne einsetzen.
Ja, was ich total spannend finde, ist tatsächlich, dass Fernsehgucken überhaupt nicht entspannt.
Ja.
Also man sieht ja auf diesen Charts, und ich habe den ja auch schon gemacht, sieht man, dass Fernsehgucken zum Beispiel null Entspannung bringt, sondern eher der Körper ist nur ruhig, aber der Geist ist total unter Stress.
Ja. Ja.
Und dass man damit auch nicht abschaltet. Und deswegen sollte man auch, und das haben wir auch im Schlafpodcast gesagt, nicht Fernsehgucken und dann ins Bett gehen.
Genau.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ihr könnt mit diesem Chart auch sehr präzise sagen, wo man sich gerade Richtung oder entfernt vom Burnout befindet.
Absolut, absolut. Es gibt Leute, die denken, sie haben einen Burnout, haben eher einen Bore-out. Das heißt, die bringen ihre Kreativität, ihre Performance gar nicht auf die Straße. Die haben heftige HRV-Werte im positiven Sinne. Und dann gibt es Leute, die gar nicht merken, das sind so die Machertypen, die es auch gar nicht eingestehen würden, weil sie sagen, ja, also meine Eltern, meine Großeltern haben auch schon immer so gearbeitet, leistungsorientiert, Burnout gibt es nicht, das ist was für Schwächlinge und die hängen voll drin. Also das ist total interessant und da kann man Patienten auch abholen, kann sagen, schon mal, ja, das sind deine Werte, da stehst du und da würden wir gerne hinkommen. Ja. Also wirklich, das ist die Wunderwaffe, ja.
Jetzt hast du gerade so viel schön vom Atmen geredet und jetzt würde ich ganz gerne einfach nochmal ganz kurz den Zuhörern und Zuschauern einfach mal kurz beschreiben, wir atmen doch eigentlich alle falsch, oder? Wir atmen alle nur mit so einem halben Körper und du hast gerade so schön gesagt, in den Bauch atmen.
Ja.
Und dann gibt es ja noch das Zwerchfell und ich glaube, das geht hier so hinten rum. Ne?
Ja.
Und vielleicht kannst du ja mal zeigen, wie das, oder einfach beschreiben, wie das geht, weil ich finde das ist so hilfreich, wenn man am Tag, und ich weiß, es macht wieder keiner, das weiß ich jetzt schon, aber wenn ihr euch mal hinsetzt und dreimal richtig durchatmet, das entstresst euch so krass.
Ja. Und man kann es messen. Also genau wie du sagst, Zwerchfell, der große Atemmuskel, wir neigen dazu, mehr mit Brustkorb und Schultern zu atmen. Und das ist so, dass der Ferdinand, unser Spezialist für Herzratenvariabilität und Stressmanagement, Atemtechnik, versucht dann den Patienten das immer zu vermitteln, klar, ja, als Hausaufgabe. Und einfach, wenn man sich 3-4 Mal am Tag hinsetzt und darauf konzentriert, dass man mit dem Bauch ein- und ausatmet, also dass man die Schultern nicht bewegt, sondern wirklich mit dem Bauch und durch die Nase, genau, also das war jetzt gut, war fast noch zu viel Schulter, sondern einfach nur... Genau, ja. Und durch die Nase, also durch die Nase ein- und ausatmen. Wir haben ja Sympathikus- und Parasympathikus-Steuerung auch in der Nase. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man versucht, dann bei diesen Atemübungen, auch wenn es 3, 4, 5 Züge nur sind, in den Bauch zu atmen und durch die Nase. Wenn Sie das als Hausaufgabe mal probieren, schaut die Welt schon ganz anders aus.
Ich finde immer, ich merke das, wenn ich dann so richtig versuche, ins Zwerchfell und auch in den Bauch zu atmen, dass ich das hier spüre, hier hinten in den Muskeln.
Ja.
Und das zeigt mir immer, dass ich so halbwegs auf dem richtigen Weg bin.
Ja, ja, machst du schon ganz gut. Machst du schon ganz gut, ja.
Also so und auf der Hüfte ungefähr. Da spürt man dann plötzlich die Atmung entstehen. Okay, super spannend. Ja, also das auf jeden Fall machen, das entspannt.
Der Ferdi wird ja noch was erzählen über Sympathikus, Parasympathikus. Haben wir ja einiges vorbereitet und petto ansonsten auf YouTube mal vorbeischauen, hat er 1, 2 coole Tipps schon gegeben.
Auf jeden Fall.
Erklär mir das, ja.
Das ist auf jeden Fall immer Gold wert an der Stelle. Grund 4, nicht generativer Schlaf, also nicht regenerativer Schlaf. Wie kann es sein, dass jemand 8 Stunden schläft und trotzdem erschöpft aufwacht? Und welche Anzeichen deuten darauf hin, dass der Schlaf nicht regenerativ ist und auf akute Erschöpfungssysteme hindeutet?
Genau, das ist ja auch, was wir in dem Schlafpodcast schon erzählt haben, die Tiefschlafphasen, die wir alle 1,5 Stunden durchmachen quasi. Auch da haben wir eine Rhythmik quasi, eine wellenförmige Bewegung. Und sehr oft ist es so, dass die Leute gar nicht in die Tiefschlafphasen reinkommen, aufgrund von Schlafmitteln, übermäßigem Alkoholkonsum, nur in Schlafphase 1, 2 verweilen.
Was ist mit Cannabis und CBD?
Guter Versuch, kann man probieren. Also da hatten wir viele Tipps zum Thema Schlafhygiene im Podcast, was man alles machen kann. Ja, Entspannung, progressive Muskelentspannung, autogenes Training. Das ist sehr individuell und Thema ist oft, dass eben Zimmertemperatur nicht passt. Dann die Light Pollution hatten wir als Thema.
Ja.
Also Handy und Fernseher, Second Screen, also wirklich nicht nur ein Bildschirm, sondern 2 und. Es wird Sport gemacht, vorher zu viel gegessen. Und das sind ganz, ganz viele Sachen, wo wir einfach sagen, wo wir nicht regenerieren. Melatoninproduktion zu niedrig eben durch verschiedene Faktoren. Und da kann man so viel optimieren. Und da empfehle ich jedem auch bei uns im Schlafpodcast nochmal reinzuhören, weil da gehen wir das alles durch. Also ganz, ganz wichtiger Faktor.
Und da gehen wir vor allem auch die detaillierten Schlafphasen durch. Also wirklich die leichte Schlafphase, dann die Tiefschlafphase, REM-Schlafphase.
Was passiert, genau. Ja.
Und wie gesagt, viele gehen halt nicht in die Tiefschlafphase. Ja. Und damit erholt man sich auch nicht.
Richtig, genau.
Wirklich ganz toller Podcast, weil da sind auch so Sachen drin, die könnt ihr heute Abend anwenden und schlaft schon besser. Also da sind Sachen dabei, die... Ich schicke den Podcast auch tatsächlich oft rum.
Ja, darum geht es ja.
Ich schicke den oft rum und nutz vor allem viele von diesen Sachen, die wir gesagt haben, das Gedankenkreisen und dann das Aufstehen, das Niederschreiben und auch die Gedankenreisen sind 2 Sachen, die ich oft Freunden und Bekannten mitgebe als Tipp.
Das ist ganz einfach, wirklich sehr unser Anliegen, dass man die Sachen in einer breiten Masse zugänglich macht, dass die wirklich von den Profis dann was lernen und umsetzen können. Ja.
Kommen wir zu Grund 5. Und zwar die Mitochondrien-Funktionsstörung. Haben wir auch gerade schon ein bisschen besprochen. Mitochondrien, ich glaube, extrem wichtig.
Ja.
Und da vor allem auch noch vielleicht, du hast ja auch schon gesagt, Mitochondrien sind die Kraftzentren, also die Kraftwerke unserer Zellen. Und welche Bedeutung haben diese Mitochondrien für unsere Energieproduktion? Und warum wird das in der klassischen Medizin oft übersehen?
Ja.
Und wie kann eine gestörte Mitochondrienfunktion zu chronischer Erschöpfung führen?
Also es ist in der Medizingeschichte auch wieder ein recht neues Thema. Einfach deswegen, weil man jetzt über die letzten Jahre viel besser messen kann. Wir können Mitochondrien mittlerweile messen, Mitochondrien pro Zelle. Wir können messen, wie ist die ATP-Funktion, wie ist die ATP-Produktion. Man muss sich so ein bisschen vorstellen wie der Akku am Handy. Also wenn wir jetzt am Handy immer 3%, 5%, 1% Akku haben, dann lädt alles wahnsinnig langsam. Wir wollen die Kamera aufrufen, dann geht's nicht, dann geht's Handy in die Knie und Und das muss man sich so vorstellen, quasi, wenn die Mitochondrien nicht gescheit funktionieren, nicht gescheit ATP produzieren, ist es wie das Handy, was auf 3% ist. Wenn man sich das mal anguckt und die Mitochondrien ein bisschen boostert, dann ist das so, wie wenn man das Ladekabel mal ansteckt über Nacht und dann auf 90 oder 100% kommt. Das ist völlig egal, ob man mal auf 75% runtergeht, auf 78 und dann wieder auf 91, wenn man die volle Leistung. Und Punkt 1 ist immer wichtig, dass man erkennt, ist es eine Störung der Mitochondrien, also eine sogenannte Mitochondriopathie, eine Erkrankung der Mitochondrien. Und was ist die Ursache dafür und wie können wir es ändern? Und da ist oft das Thema, dass quasi die Mitochondrien nicht mehr gescheit funktionieren. Da nutzen wir dann verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel die Hypoxie, quasi also Sauerstoffarmut. Das ist ein sehr guter Reiz für den Körper, dass er neue Mitochondrien produziert. Also cool. die alten in der Theorie, also im Modell, die alten kaputten Mitochondrien quasi schaffen das nicht, diese niedrigen Sauerstoffwerte im Blut und gehen dabei kaputt quasi oder werden in den Zelltod geschickt und der Körper produziert so neue. Also das kann man richtig trainieren, das machen wir entweder mit Höhentraining oder IHHT, das ist dieses Intervall Hypoxie-Hyperoxie-Therapie. Man arbeitet sehr viel mit Kofaktoren, eben Q10. Das ist so, Q10 wird ja im Darm von den Butyratbildnern produziert. Da haben wir auch dann Thema Darm-Hirn-Achse gleich mit drinnen, dass man sagt, wenn die Butyratbildner zu wenig Q10 produzieren, funktionieren die Mitochondrien nicht. Wir haben die B-Vitamine, die Mineralstoffe. Und da ist immer ein Game-Changer, wenn man sich mal mit seinen Mitochondrien beschäftigt, weil wir haben es auch bei anderen Erkrankungen. Und viele, viele Leute sagen dann, Mensch, also so fit, ich bin jetzt 45, 50, war ich mit 25 oder 30 nicht. Das ist ein neues Krass. Lebensgefühl. Die haben sich gar nicht erschöpft gefühlt. Die haben gedacht, das ist der Normalzustand. Ja. Und dann drehen wir da an 3, 4 Schrauben und die haben eine Leistungsfähigkeit und Performance. Das ist unfassbar.
Also ich finde es auch unfassbar und ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Mitochondrien sich zu beschäftigen und auch einfach mal sich erklären zu lassen, wie das Ganze funktioniert, finde ich extrem spannend und da reinzuschauen hat einen Rieseneffekt.
Ja, ja, ja.
Also ich habe verschiedene Sachen auch probiert, mit ATP zum Beispiel supplementiert, sehr, sehr spannend, gibt sofort Energie. Gibt es andere Sachen, die halt die Q10 zum Beispiel Precursor sind.
Ja, ja.
Ich muss sagen, es ist wirklich so. Man hat einfach Energie danach. Ja. Und die Mitochondrien zu reparieren, ist, glaube ich, etwas absolut Sinnvolles. Und man hat automatisch auch wieder mehr Freude.
Ja, ja, total. Macht einen riesen Unterschied.
Ja. Deswegen kommen wir zu Grund 6. Und zwar Darm-Hirn-Achse. Ich glaube, extrem wichtig an der Stelle. Ist auch etwas, was seit einigen Jahren auch schon wieder ein bisschen bekannter ist, dass der Darm auch wirklich wie so Second Brain, das zweite Gehirn bei uns ist. Ja. Ich glaube, aber wir geben noch zu wenig Acht darauf. Und wie kann eine gestörte Darmfunktion langfristig also einen Erschöpfungszustand und auch so Symptome auslösen? Und da können wir auch gerne drüber sprechen. Ja. Das ist so nach dieser Mittagsmüdigkeit, ist, glaube ich, ein spannender Punkt dabei. Und welche typischen Anzeichen zeigen, dass das Darm und Gehirn zusammenhängen?
Ja. Also die Darm-Hirn-Achse, ganz, ganz wichtiger Punkt. Man hat früher gedacht, dass der Kopf quasi alles steuert im Darm. Aber man weiß heutzutage, dass eigentlich 70% der Fasern und Afferenzen und Signalwege vom Darm zum Gehirn gehen. Das hat verschiedene Gründe. Also es wären diese Precursor oder die Vorstufen zum Beispiel, wie jetzt 5-HTP zum Beispiel im Darm ja resorbiert, die Aminosäuren. Ganz, ganz wichtig, der Darm sendet auch viele Signale, ganz viele Botenstoffe ans Gehirn. Dann haben wir natürlich die ganzen...
Kennt ihr alle Hunger?
Ja, richtig, genau.
Hunger auf Süßes vor allen Dingen auch.
Die ganzen Neurotransmitter-Vorstufen werden transportiert und gebildet. Wir haben das Mikrobiom natürlich, also die Summe der Darmbakterien. Wir haben das Metabolom, also quasi das Stoffwechselprodukt der Bakterien. Haben wir da Fuselalkohole drin oder nicht? Und das ist ganz, ganz wichtig und da kann man einfach in der modernen Medizin viel genauer jetzt hinschauen und auch viel genauer therapieren. Wir haben die ganzen Immunreaktionen, wir haben Histaminintoleranzen, die ganzen Nahrungsmittelintoleranzen, wir haben die Immunreaktionen im Darm, die dann so Entzündungsreaktionen machen, wo man heute sagt, in Richtung Leaky Gut, SIBO, also Fehlbesiedelungsphänomene eben. Und das kann man alles messen, man kann das nachschauen, man kann das messen und kann dann auch wieder gezielt bei den Patienten, die fertig sind, die erschöpft sind, ein Darmprogramm machen und den Darm ursächlich wieder in die Balance bringen und dann geht es denen wieder ganz wunderbar.
Jetzt nehme ich mal den Begriff Darmsanierung in den Mund, ja, und vorsichtig allerdings an der Stelle, weil ich möchte nicht sagen, dass es sowas per se jetzt gibt oder nicht gibt. Aber das heißt, wenn ich wenig Energie habe, man findet heraus, dass vielleicht mein Mikrobiom zum Beispiel ein Candida hat oder ein Leaky Gut und wir das quasi das Mikrobiom verbessern wieder,
ja,
dann habe ich deutlich mehr Energie wieder.
Ja, total. Also es ist ein riesen Unterschied. Wir haben Profisportler, Fußballer, Bundesliga, Premier League und so weiter, die immer schlecht performt haben, wo man bis das Essen umstellen, wo man halt gesehen haben, Mensch, der verträgt halt Kuhmilch und Weizen oder Gluten nicht so gut. Dann sind wir umgestiegen auf Kartoffeln oder was auch immer, Reis eben vorm Spiel. Und die Jungs merken das natürlich gleich das ist richtig messbar natürlich, die Performance. Das ist ja bei unser eins auch, also beim Nicht-Profisportler, dass es ganz wichtig ist, wann esse ich was? Und wie hilft es mir und wie taugt es mir? Mache ich Intervallfasten lieber morgens oder mache ich es lieber abends, lasse ich das Abendessen weg? Schlafe ich vielleicht schlechter, wenn ich mir abends den Bauch vollschlage, weil ich denke, dass Intervallfasten mit Frühstück weglassen gut ist, wo wir immer sagen, nein, eher nicht. Und dann genau wie du gesagt hast, also die Darmsanierung als Oberbegriff, das ist ja einfach ein lustiger Oberbegriff, wo man sagt, ja, was sanierst du da? Oder ja, genau. So, das ist halt so ein bisschen aus der Heilpraktiker-Szene geprägt, aber nicht schlimm. Es ist völlig richtig. Wir bringen eine Disbalance im Darm eben wieder in die Balance oder wir korrigieren es oder wie man es auch immer nennen will. Nur das Problem ist, da wird halt viel Schindluder gemacht und die Leute meinen, okay, ich schreibe jetzt mal 30 Probiotika auf gleichzeitig und dann hilft's. Und da muss man auch wissen, was man tut. Ja, also welche Bakterien sind zu wenig, welche Vorstufen der Bakterien sind zu wenig, welches Futter für die Bakterien muss ich geben. Das ist wie wenn sie sich zu Hause ein Aquarium reinstellen mit 30 verschiedenen Zierfischen. Da muss man auch ein bisschen gucken, Temperatur, Säurebasenhaushalt, Futter, Licht und so. Ja. Und dieses Milieu, es geht ja letztendlich immer ums Milieu, das wieder in die Balance zu bringen, das ist extrem wichtig, egal ob man es jetzt Darmsanierung oder wie auch immer nennt, aber das würde ich auf jeden Fall machen. Und da haben wir einen großen Teil der Patienten, die Erschöpfung, Müdigkeit, Depressionen hatten, wo man den Darm in die Balance bringen, sanieren, wie auch immer, und denen geht es wieder richtig top.
Ja, richtig cool. Und ihr könnt das ja auch alles messen bei euch im Labor und das ist halt echt sensationell.
Ja,
kommen wir halt wirklich zum Thema psychische Belastung auch gleich. Das ist nämlich Grund 7 und Burnout auch. Und auch Depression gehört da natürlich auch dazu. Und wie können Stress, emotionale Dauerbelastung oder depressive Verstimmung körperlich und seelische Erschöpfungssysteme verstärken? Aber aus der Sicht, also die Psyche, dann den Körper.
Ja.
Ich möchte aber auch darauf eingehen, wie der Körper durchaus sowas wie Burnout oder depressive Verstimmung auch hervorrufen kann. Ja. Weil das ist ja, wir haben es ja gerade gesagt, aus dem Darm kann es kommen.
Richtig, genau.
Es kann aber auch von aus dem Kopf und aus dem Umfeld kommen.
Richtig, genau, ja.
Und woran erkennt man, dass so ein Erschöpfungszustand dann psychischer Natur ist?
Ja, also wieder auf den Punkt gebracht. Das Coole ist ja bei uns in der Praxis, dass wir mit dem Professor Schubert zusammenarbeiten, einer der weltführenden, erfahrensten Psychoneuroimmunologen. Ja. Also da wird wirklich geguckt, haben wir Inflammationsprozesse im Gehirn, wie schaut die Psychosomatik aus? Also wenn wir einen reinen Psychosomatiker fragen, der sagt, ach, 80% der Erkrankungen kommen von der Psyche, also bei den Zahlen bin ich natürlich nicht, aber 30-40% sicher davon oder dadurch verstärkt. Deswegen nehmen wir das immer mit rein. In ein ganzheitliches Konzept gehört immer ein Psychologe, Neurologe, Psychiater, Psychoneuroimmunologe, was auch immer, der dann eben guckt, ja, also haben wir in der Arbeit Prozesse, die uns überfordern. Ja, man hat Untersuchungen gemacht, wenn man Leuten einfach stupide Arbeiten immer wieder hinschmeißt und steigert, dass die gar nicht das Gefühl haben, was abzuarbeiten, dann rutscht man, weil dieses Befriedigungsgefühl eben fehlt oder das Gefühl, ich habe was geschafft. Natürlich auch Wertschätzung und solche Sachen am Arbeitsplatz und so. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man uns mit abklopft. Das machen wir auch immer bei der Anamnese und dann schaut, okay, würde die Person profitieren mal mit einem Psychologen oder mit einem Neurologen, wenn es eher hirnorganisch ist oder quasi Psychotherapeuten zu sprechen, um eben so festgefahrene Mechanismen, Gewohnheiten mal mit Verhaltensanalyse, Verhaltenstherapie eben zu therapieren oder natürlich ein Profi dann bei einem echten Burnout, mittelbeschwergradig oder mittelbeschwergradige Depression mit hinzuzuführen und hinzuzunehmen. Und da ist dann so, wie wenn man eine Bundesliga-Mannschaft hat im Fußball, da hat man einen Athletikcoach, man hat einen Ernährungsberater, man hat einen Sportpsychologen und man hat natürlich den Trainer und so verstehen bemühen wir uns auch, dass sich da wirklich dann die Experten bei uns und nicht nur einer oder drei, sondern vier oder fünf natürlich um das Gesundwerden und Gesundbleiben des Patienten kümmern.
Ja, super. Wie ist das denn, wenn ich jetzt als mit chronischer Erschöpfung zu euch komme und ich bin wirklich niedergeschlagen? Ja. Was sind so die Sofortmaßnahmen, die ihr ergreifen könnt, wenn man bei euch in die Praxis kommt?
Also wir sagen dem Patienten immer als allererstes, keine Sorge, Ihnen kann geholfen werden. Ja, sehr wahrscheinlich werden wir das recht schnell rausfinden. Dann gucken wir uns an, was wurde schon gemacht? Also welche Sachen sind schon diagnostiziert worden? Es macht natürlich keinen Sinn, fünftmal die Schilddrüse anzuschauen, wenn das schon geguckt wurde. Ja. Und im Rahmen von der Stufendiagnostik gucken wir dann, also wir sagen, okay, was wären die nächsten Schritte? Und dann können wir meistens aus dem Gespräch, da sind wir ganz gut, schon so zwei, drei Sachen mitgeben, sowieso ein Erste-Hilfe-Kit oder wie das Pflaster quasi, dass man die Leute gleich verarztet und sagt, pass auf, okay, wir messen jetzt und damit sie morgen schon loslegen können, geben wir ihnen die zwei, drei Sachen. Probieren Sie mal das, vielleicht noch dieses Mittel, stellen Sie das schon mal um und dann haben wir in 5, 6 Tagen die Werte und dann wissen wir ganz gezielt, was Sache ist. Und das hilft schon dem Patienten, wenn man sagt, also schauen Sie her, das ist jetzt nicht die Vollkatastrophe, sondern sehr wahrscheinlich ist es in die Richtung Punkt 1, 3, 5 oder 6 und da kann man auf jeden Fall sehr gut was machen. Und das ist dann auch eine Erleichterung, dass die sagen, Mensch, super, endlich versteht mich einer. Ja. Und das heißt nicht, das ist die Frühjahrs- oder die Herbstmüdigkeit oder trinken Sie mehr oder stellen Sie sich nicht so an, sondern da haben wir echt viel Erfahrung und das führt, wie gesagt, zu 99% zu einer schnellen und langfristigen Besserung.
Ja, vor allem langfristig auch. Ne? Ihr begleitet die Patienten dann auch wirklich in dem Prozess und seit da, wenn die Fragen besser haben.
Genau, bis die sagen, Mensch, super, mir geht's wieder richtig gut.
Ja, das ist richtig gut. Ja. Ja, deswegen lass uns mal über ein paar Mythen und Irrtümer sprechen. Mhm. Stimmt es, dass die chronische Erschöpfung von alleine wieder verschwindet?
Also kann, wenn man einen guten Hausarzt hat, Glückstreffer macht oder unseren Podcast hört und dann umstellt, kann es natürlich auch sein. Es ist immer eine Sache, wie stark bin ich schon drin und komme ich drauf, was die Ursache ist und stelle ich es um. Ansonsten, ohne was zu ändern, eher nicht. Ja? Ja. Das ist dann schon immer so ein Zufallstreffer, dass man dann das Supplement gerade erwischt oder das umstellt. Aber so ganz von alleine eher nicht. Aber das ist ja, wir sind ja ein Gewohnheitstier. Und wenn wir nichts an unserem Verhalten ändern, wird sich auch da von selber wahrscheinlich nichts ändern.
Warum ist die Aussage, wenn Blutwerte normal sind, ist alles in Ordnung zu gefährlich?
Das Problem ist leider, das hatten wir schon besprochen in dem Podcast mit dem kleinen, großen Blutbild, was heißt das, was ist gemeint, der Patient geht zum Arzt, sagt, ja, ich habe das und das Thema, machen Sie ein großes Blutbild, der Arzt meint mit großem Blutbild, die 8-12 Standardwerte sind dabei, dann wird der Patient meistens angerufen von der Helferin, eine Woche später oder 10 Tage später, ja, also bei Ihrem Blut ist alles okay, ja, das passt alles, dann kriegen die es nicht mal zugeschickt, sondern das heißt, passt alles, sie sind top gesund.
Ja, stimmt, die kriegen niemals die Werte zugeschickt.
Ja, genau, das immer, mein Tipp ist immer, die Werte anfordern, ablegen, weil nach 10 Jahren wird es vernichtet, deswegen dann haben sie es und dann wurden halt nur 15 Werte gemacht, aber es wurde nicht ATP gemessen, es wurde nicht geguckt, was macht die Folsäure, was macht die Fettsäuren, die Aminosäuren, was auch immer, die Mineralstoffe und dann wird dem Patienten gesagt, ja, sie sind bumbergesund, weil die 15 Werte gut sind, ja, aber eben nicht die Detailwerte, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, vor allem, das ist, wenn man mal so ein großes Blutbild gesehen hat, dann wird einem das erst bewusst, die meisten Werte sind bei den meisten Leuten auch okay.
Ja, ja.
Aber genau, es gibt einfach Werte, die sind dann einfach völlig off.
Ja, richtig.
Da kann so ein Wert, der echt selten gemessen wird, einfach komplett off sein. Und der führt dazu, dass Probleme
gibt. Komplett, genau. Also Schilddrüse gut, Eisen gut, Hormone gut. Ihre Blutwerte sind gut, aber Q10, Folsäure nicht gemessen, beide im Keller und dem geht's wirklich, wirklich schlecht.
Ja. Wie ist es denn mit Sport? Mhm. Ist Sport bei einem Erschöpfungszustand immer kontraproduktiv oder kann es auch produktiv sein?
Super Thema. Muss man auch wieder differenzieren. Wir haben ja auch beim Sport das Problem, dass viele Leute sich darüber ihre Endorphine und Glückshormone holen. Ja. Ab einer gewissen Distanz, wenn man läuft, macht der Körper diese Glückshormon-Endorphin-Ausschüttungen ähnlich wie beim Fasten. Also das sind richtige Sport-Junkies. Wenn die dann aufhören mit dem Sport, geht es denen schlecht, weil denen die Glückshormone fehlt. Dann haben wir ja das Thema, dass viele Leute zu intensiv trainieren. Also wir haben das Thema, wenn wir in dem reinen Kohlenhydratstoffwechsel trainieren, also zu hochpulsig. Angenommen, Patienten gehen mit der Hauruck-Methode mit Puls 145, 150 joggen, weil sie denken, sie müssen was machen, oder der Hausarzt hat gesagt, beweg dich doch mal, das tut dir gut, dann gehen die übermotiviert ran, schießen sich die Laktatwerte hoch, haben wahnsinnig hohe Laktatwerte und verstärken die Prozesse eigentlich noch, ja, kommen in die Azidose, trainieren nur im Kohlenhydratstoffwechsel, nicht im Grundlagenausdauerstoffwechsel, und deswegen sollte man immer, wenn man als Nicht-Sportler-Profi anfängt zu trainieren, im Idealfall eine Laktatmessung machen, mhm, bei einem erfahrenen Sportwissenschaftler, oder was wir machen, diese Spiroergometrie, quasi die Atemgasanalyse, um eben zu gucken, wo ist mein Grundlagenstoffwechsel, was sind meine Trainingszonen, wie steigere ich meine VO2 Max, wo sind meine Laktatwerte, und dann nach Trainingsplan, dann hat es wunderbare Ergebnisse und Erfolge auf den Stoffwechsel, auf die Müdigkeit, auf die Grundlagenausdauer, also wird ja in der Tumortherapie, in der Krebstherapie eingesetzt, nur eben muss es richtig machen.
Ja, krass. Wenn wir jetzt den Hörern nur einen einzigen Tipp geben dürfen gegen Erschöpfungssymptome, welchen Tipp würdest du den Zuhörern geben?
Also ich würde den Tipp geben, machen Sie sich keine Sorgen, Ihnen kann geholfen werden. Das ist mit Sicherheit kein Dauerzustand, deswegen genau hinschauen oder den Podcast hören, und dann geht es einem meist schon besser.
Was machst du denn gegen Erschöpfung? Du arbeitest ja auch viel, hilfst vielen Patienten, hast viel, wirklich bist die ganze Zeit dabei zu lernen, dich auszutauschen, Patienten zu behandeln, ja, mit deinem Team zu arbeiten. Was machst du gegen Erschöpfung?
Ja, also es ist natürlich also eine sehr, sehr schöne, erfüllende, anstrengende Arbeit. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Team, aber es ist natürlich auch immer fordernd, weil wir sehr viele Spezialfälle haben und die Patienten reisen von weit an und jeder hat dann das Gefühl, er ist jetzt der Wichtigste. Das ist für uns dann auch so. Aber
aus der ganzen Welt reisen die Patienten.
Wenn man 30 Patienten daran hat am Tag, dann hat man beim 29. auch so ein bisschen, hängt man dann durch. Und ich gucke einfach, dass ich meine Werte messe, dass ich dann ein bisschen Q10 nehme, NAD, H zum Beispiel, dass ich ab und zu Probiotika, Schlaf mal tracke, schaue, Waldbaden zum Beispiel, haben wir auch
Waldbaden, auch cool, ein
cooles Thema gemacht und so. Also das sind so die Sachen, die man macht, anders wird es gar nicht gehen. Ja. Also das ist, wir machen ja auch Hochleistungssport jeden Tag, hohe Arbeitsbelastung, aber einfach, weil es Spaß macht und weil wir sagen, Mensch, wenn wir da Gas geben, dann können wir noch mehr Leuten helfen. Und deswegen ist ja der Podcast so ein tolles Tool für uns, weil ich die Sachen nicht am Tag 50 Mal im 1 und 1 erklären muss, sondern wir hoffen halt, dass wir viele Leute erreichen, haben ja super, super Feedback. Also deswegen liken Sie uns, verteilen Sie den Podcast, machen Sie Werbung, einfach aus dem Grund, dass man vielen Leuten helfen kann. Das wäre uns ein Anliegen.
Ja, auf jeden Fall. Wie Andreas gerade gesagt hat, bitte kommentieren, liken und abonnieren natürlich.
Ja, ja.
Vielleicht als Abschlussfrage noch eine Sache. Und zwar, hast du vielleicht einen Patientenfall, bei dem die Ursache für chronische Erschöpfung überraschend war?
Ja, immer wieder, wenn Leute zum einen kommen und sagen, ich habe im Gefühl, es könnte das oder das sein. Und dann wir sagen, ja, haben sie es nicht mal mit dem Hausarzt besprochen? Und die dann sagen, ja doch, ich habe es ihm dreimal gesagt, aber der hat gesagt, ach, das kann nicht sein. Und genau das war dann das Problem. Also krass, man soll immer auf das hören, was die Patienten sagen. Mhm. Egal, ob sie es gegoogelt haben oder jetzt ChatGPT gefragt haben oder einfach sich Gedanken gemacht haben. Also das ist dann überraschend gewesen. Und ansonsten eigentlich fast bei jedem Patienten ist es überraschend, wie einfach es doch ist, wenn man genau hinschaut. Also, dass die Ursache meist nicht kompliziert ist, dass es ein bisschen Supplementierung ist, ein bisschen Gewohnheiten, Veränderungen, und schon hat man recht schnell heißt in 3-4 Wochen ein Wahnsinnsergebnis. Das ist, was uns immer freut und überrascht und aufs Neue überrascht, dass man Patienten wirklich so gut einfach helfen kann.
Ja, vielen Dank nochmal für den tollen Podcast. Das war Dr. Andreas Schwarzel mit seinem wunderbaren Podcast zu den chronischen Erschöpfungen bei seinem Podcast Gesund werden und gesund bleiben. Natürlich ganz wichtig. Und deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns demnächst wieder mit weiteren spannenden Themen. Deswegen, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne den Podcast abonnieren, liken und kommentieren. Das hilft uns tatsächlich sehr. Und es hilft Ihnen auch, nichts mehr weiteres zu verpassen. In diesem Sinne eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.